Es geschieht wieder etwas zu ihm. Er war in der Einsamkeit. Und hier passiert etwas Gutes. Der Bach vertrocknet. Denn Erguss geschah nicht im Land. Hier passiert etwas Interessantes. Was haben Sie, wie deuten Sie das? Der Bach war erst fließend, der Bach vertrocknet anschließend. Was heißt das? Wie würden Sie das deuten?
Er hat seinen Dienst dafür gehabt.
Genau. Gut. Richtig. Und vor allem, dass das, ja.
Und es zwingt ihn ja auch, dann weiterzuziehen. Er kann ja
nicht richtig. Gleich,
wenn er wollen würde.
Richtig, genau. Das heißt, im Klartext, der Bach ist ihm geschickt worden als Bote. Schreiben Sie auf, nicht nur die Raben sind Boten, sondern auch der Fluss ist ein Bote. Sowohl die Raben als auch der Fluss ist ein Bote. Der Fluss gibt, spendet ihm Wasser und auf einmal vertrocknet der Fluss. Im Klartext, es ist eine Lektion, dass Gott eben die Natur im Griff hat. Wenn Sie das bitte notieren, Ingeborg. Gott hat die Natur im Griff. Und das ist natürlich eine Antithese zum Kult in Phönizien, die besagt, dass die Götter die Natur im Griff haben. Ich wiederhole, die Lektion hinter dem ausgetrockneten Bachwaldraut ist, Gott hat die Natur im Griff. Und wenn Gott entscheidet, fließt der Bach. Und wenn Gott nicht entscheidet, dass er fließt, dann trocknet er eben aus. Und das ist genau das, worauf Elia vorbereitet werden muss. Er muss es ja selbst am eigenen Leib erleben, bevor er diesen Kult der Babylon, der Kult der Phönizier enthebelt. Wenn er selbst erlebt, dass Gott auf Gottes Wort hin Wasser fließt und auf Gottes Wort hin nicht mehr fließt, dann kann er ja umso überzeugender dem phönizischen Volk vermitteln und den Kindern Israels am Berge Karmel, schminkt euch dieses Affentheater ab, aber ruckzuck, nicht der Baal entscheidet über Regen, nicht die Astarte entscheidet über Regen, sondern wer entscheidet über Regen und Fluss und Wasser? Gott. Gott hat die Natur im Griff. Und kein Baal und keine Astarte und kein Chemisch und kein Milchkorn. Das musst du erstmal selbst erleben. Und der jüdische Midrasch sagt immer wieder, auch Mose musste erstmal am eigenen Leib erleben. Sie kennen die Geschichte, als Mose aus dem Wasser gezogen wurde, von der Königin, von der Tochter des Königs. Da gibt es ja einen Midrasch, der sagt, warum musste Mose aus dem Körbchen, mit dem Körbchen aus dem Wasser gezogen werden? Weil er am eigenen Leib erleben musste, was es heißt, aus dem Wasser gerettet zu werden, bevor die Kinder Israels ihrerseits aus dem Wasser rettet. Das kennen Sie. Warum musste Mose durch die Königstochter aus dem Wasser gerettet werden? Weil er selbst erleben muss, ein Geretteter zu sein. Und Sie wissen, das Wort Moshe heißt ja der Gerettete, der aus dem Wasser gezogen. Mose musste ein aus dem Wasser Geretteter sein, bevor er seinerseits Kinder Israels aus dem Wasser retten konnte. Und das gleiche Spiel sehe ich hier in Anführungszeichen. Er muss selbst erleben, was es heißt, in Lebensgefahr zu sein und den wahren Gott, den Schöpfer Israels, zu erleben. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen...
Ich habe noch einen anderen Gedanken dazu.
Ja.
Dass dieser Bach vertrocknet, ist ja auch ein Zeichen, dass Elia jetzt spürt und sieht, dass die Rede Gottes wahr ist. Dass nämlich kein Regen und kein Tau und nichts fallen wird.
Richtig.
Gott es eben wieder haben wird.
Richtig. Ja, sehr schön, genau. Dass es eben passieren wird, so wie Gott es ihm in den Mund gelegt hat. Und er erlebt es an seinem eigenen Beispiel mit dem Bach. Genau. Frage ist, warum soll er nun nach Zorpat gehen bei Sidon? Wenn Sie übrigens in Ihre Bibel schauen, werden Sie merken, jetzt will ich Sie auch fragen, wissen Sie, wo Zorpat liegt, wo Sarepta liegt? Wer weiß, wo Sarepta liegt? Da wird es nämlich interessant. Wo liegt Sarepta? Wer weiß das? Wer hat eine Ahnung, wo Sarepta liegt? Wo ist das überhaupt?
In Libanon?
Ja, wo genau? Schlagen Sie mal Ihre Bibel auf, die Luther, die Einheit, die Gute Nachricht Bibel. Ganz vorne, auf der zweiten Seite, sehen Sie oben in C1 Sarepta. Sarepta ist mitten im phönizischen Land der Isabel und ihres Vaters. Mitten im phönizischen Land. Wenn Sie vorne schauen, hier oben C1 auf der rechten Seite. Uli, auf der rechten Seite oben. Da steht Tyrus, leider winzig klein. Tyrus, Sarepta und Sidon. Sehen Sie Sarepta in C1, oben C1. Sehen Sie Sarepta, Jakob? Sarepta. Da oben, zwischen Tyrus und Sidon. Das heißt, im Mutterland der Heimat von Isabel. Wenn Sie es bitte notieren, Sarepta. Sarepta ist eine urheidnische Stadt, Elfi. Haben Sie es oben auf der Bibel gefunden? Eine urheidnische, Silke, hast du es? Charlie, eine urheidnische Stadt zwischen Tyrus und Sidon. Bitte? Ja, genau. Haben wir es gefunden? Okay, Sie notieren bitte, Sarepta ist urheidnisch, Christel, und ist in der Heimat von Isabel. Phönizischer, heidnischer geht's nicht. Und jetzt wüsste ich von Ihnen, warum muss Elia in dieses heidnische Land gehen? Warum muss er erstens in dieses heidnische Land gehen nach Sarepta und bei Sidon, es steht ja da dem bei Sidon, es gibt anscheinend verschiedene, aber das ist diesesjenige bei Sidon oben. Bleibe dort, ich habe einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Warum muss er nach Sarepta gehen? Wer hat eine Idee, Margit? Okay, wer hat eine Idee, bevor wir Pause machen?
Ich denke, die Abwärtsspirale muss sich noch verstärken.
Sagst, ja?
Die Abwärtsspirale muss sich noch verstärken im Sinne von das Böse, was nach der
Umkehr zu. Richtig, genau. Er muss nun, nachdem er gestärkt wurde, im jüdischen Heimatland, er bekam ja geistige Nahrung, genau in das Gegenteil gehen. War er jetzt in ein Jahr lang in der Phase, im jüdischen Land muss er jetzt ins Gegenteil gehen. Er geht jetzt in das Mutterland des Heidentums. Deutlicher kann die Bibel die Polarität, diese Vermischung nicht ausdrücken. Er war ein Jahr lang im jüdischen Kerland, abgeschieden, ist der Terre verborgen. Gott hat ihn gestärkt und sagt, so, jetzt ist es vorbei, jetzt bist du vorbereitet, jetzt gehst du bitte in das Kernland des Götzendienstes. Und jetzt hilft natürlich jedem Menschen zu wissen, was Sarepta auf Hebräisch heißt. Natürlich ist Sarepta einerseits ein phönizischer Name, aber Sie wissen, es gibt ja oft ein Overlapping, eine Bedeutungsübereinstimmung zwischen phönizischem und hebräischem. Und Sarepta, Zaraf, hat eine ganz besondere Bedeutung. Und wenn Sie diese Bedeutung haben, haben Sie die gesamte Elia-Geschichte verstanden. Mal sehen, ob der Freund das weiß, der ist leider nicht da. Wer hat das schon mal gehört, was Sarepta bedeutet? Sarepta heißt Läuterung. Zaraf, die Wurzel Zaraf, auf Hebräisch, Zadi, Reish, Schlusspay. Zadi, Reish, Schlusspay, Helene Köhn, heißt Läutern, wie wenn du Silber, Metalle von ihrer Schlacke reinigst.
Ein Saraf ist ein Feuerengel.
Das ist das Saraf mit Zinn.
Das hat ja damit zu tun.
Im Entferntesten, richtig, genau. Aber Saraf ist ein Läuterer, das ist der Schmied, das kommt übrigens vor, auch in Jeremia, wenn wir Jeremia ansehen, haben wir es, dass Gott Jeremia schickt in eine Höhle, in eine Werkstatt des Schmiedes und sagt, schau, wie der Schmied die Schlacke vom Metall abstreift. Das ist ein Bild, das auch bei Jeremia vorkommt. Und so streife ich die Schlacke ab von den Metallen, die sich über die Metalle legen. Wiebke, ihr einverstanden? Schreiben Sie auf Sarepta, heißt im Hebräischen, das im Phönizischen ja sehr verwandt ist, Läuterung. Und die Botschaft liegt natürlich auf der Hand. Geh bitte nach Sidon, nach Sarepta, denn dort hast du eine Läuterung, eine Reinigungsaufgabe vor. Sie notieren, er wurde ein Jahr lang Wildrot vorbereitet, ein Jahr lang durch Gott vorbereitet. Nun geht er in die Metropole des Heidentums, in die Metropole des phönizischen Heidentums. Und ausgerechnet ist dort eine Witwe, die ihn versorgen wird. Wer von Ihnen ahnt, was das bedeuten könnte, diese Versorgerei durch eine Witwe? Warum muss denn eine Witwe in Sarepta, sprich eine Heidin, es spricht viel dafür, dass sie eine Heidin war. Warum muss diese Witwe einen Propheten, einen Navi, einen gestandenen Mann Israels zu versorgen? Was leiten Sie daraus ab, Sie?
Tiefer kann man nicht mehr fallen.
Das auch, aber noch ein bisschen weiter. Was sagtest du?
Ja, tiefer kann man nicht mehr fallen als in das Haus einer Witwe.
Richtig, das richtig, genau. Er muss ihn, ja.
Ja. Selbst wenn sie Heiligen wäre, aber er fordert ja ihren Glauben, dass
ja.
Er raus,
ja.
Wenn er sagt, gib erst mir von dem Brot und dann, wenn also dann das Mehl und das Öl nicht leer wird, dann kannst du für dich und deinen Sohn backen. Sie gehen Risiko ein.
Ja.
Und müssen vertrauen. Das heißt, er fordert sie sehr stark raus und sie bekommt dadurch eine Chance, etwas in Ordnung zu bringen. Sie sagt ja auch später, als ihr Sohn stirbt, gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern.
Ja.
Also da, für sie soll quasi auch eine Läuterung passieren.
Richtig, genau. Richtig, Giovanna?
Und vielleicht ist auch noch ein Plan von Gott, Eliyahu, nochmal vorzubereiten, das ist auch eine Erfahrung für ihn. Wenn Gott selbst hier am untersten Rand wirkt, ja, bei einer Witwe, die ja sowieso ganz verkehrt ist, ja, wenn er da wirkt und groß wirkt, was sieht er dann noch? Also das ist auch eine Schulung, eine Erfahrung für ihn, dass er sieht, wo Gott alles wirkt und nicht verlässt, ist doch ein Weg. Das bricht er nicht ab.
Ja,
was
richtig.
Was wird er erst tun, wenn es um mehr geht?
Ja, richtig, genau. Was könnte dieses mehr bedeuten?
Die Schlacht an der Kramme?
Bitte? Ja, richtig, genau. Und Roswitha Mücksch hat das so schön ausgesprochen. Es ist eine Lektion für ihn. Er muss ja in ein Kontrastprogramm gehen. Er, der große Künder, der große Mann Israels, der so viel Kompetenzen hat. der so viel Weisheit hat, muss ins Feindesland gehen, wo er überhaupt nicht angesehen wird, muss in ein Kontrastprogramm eintauchen, inmitten lauter Götzendiener, Sie haben es ja schon angesprochen, und muss dann, und Sie wissen, welchen Stand hatte eine Witwe im damaligen Israel und im damaligen Ausland, im damaligen Orient. Eine Witwe, denken Sie an Naomi, die Witwe Naomi. Bitte? Ganz unten. Völlig in der wirtschaftlichen Skala unten. Wir wissen nicht, ob sie Kinder hat. Sie hat zwar einen Sohn, der stirbt übrigens noch dazu. Dann ist sie ja ganz unten durch. Sprich, die Altersversorgung bricht ein. Es wird von ihr berichtet noch dazu, in einer Zeit des mageren Lebenshaushalts, es gibt ja überhaupt nichts zu essen, nichts zu trinken. Und ausgerechnet von einer Witwe, die eh nichts zu essen und zu trinken hat, muss er sich ernähren. Wie Roswitha Mücksch sagt, es ist eine Demütigung harten Ausmaßes. Und das ist genau der Punkt. Ich werde es Ihnen gleich noch tiefer erklären. Elias soll lernen, bevor er selbst eben dem Volk eine gewisse Lehre predigt, erstmal in diese eigene Demut zu gehen, in diese eigene Erniedrigung zu gehen, und jetzt will ich es von Ihnen hören, es ist ja hier ein Kontrastprogramm. Zunächst mal ist er in der Einsamkeit und nun sagt ihm Gott, geh in die pralle Fülle. Das heißt, du brauchst eine Einsamkeit, er ist ja abgeschieden, hat er keinen Menschen vor sich, da ist keine Witwe und kein Witwer in Gerit. Auf einmal sagt ihm Gott, geh bitte in das Land, wo massives Leben ist, leider auch Götzendienst, aber dort eben zu einer ganz bestimmten Frau, der ich befohlen habe, dich zu ernähren. In einer Zeit, in der es kaum zu essen und zu trinken gibt. Das heißt, Elia muss selbst was lernen, wenn du bitte? Das Gottvertrauen, das bedingungslose Gottvertrauen, bevor er anderen das bedingungslose Gottvertrauen predigt. Ich wiederhole. Du musst am alten Leib, Charlie, Gottvertrauen, bedingungsloses Gottvertrauen, Wiebke Noah, lernen. Bedingungsloses Gottvertrauen lernen, bevor du anderen predigen kannst, was es heißt, sich auf den Gott Israels einzulassen. Und das muss er am eigenen Leib. Erst ein Jahr abgeschieden am Berge Gerit, am Buch Bach Gerit. Und dann in Feindesland gehen mit all den Versuchungen dieser Metropole im Heidenland. Prostitution, Götzendienst, Kultfahne ohne Ende. Dort hinein gehst du bitte. Und noch dazu zu einer Frau, die eh nichts zu essen hat und nichts zu trinken in der Zeit der Dürre. Und die um ihr eigenes nacktes Überleben kämpft. Und von der sollst du dich bitte ein Jahr lang ernähren lassen. Schärfer kann man den Kontrast nicht aufbauen. Das heißt, er muss sein eigenes Leben so umstellen, Gudrun, so sehr auf Gottvertrauen sich basieren, damit er dann umso überzeugender am Berge Karmel auftreten und den anderen das Gottvertrauen predigen kann. Wenn du das selbst nicht erlebt hast, kannst du nicht überzeugend auftreten, genau wie Mose. Mose kann deshalb überzeugend auftreten vor dem jüdischen Volk, ihr Lieben, weil er selbst viele Härten in seinem Leben durchmachen musste. Er musste erleben, seiner inneren Stimme, seinem Gott zu vertrauen, damals in Midian. Und am Berge des midianitischen Feuers, als er Gott begegnet und als er sich verbergen muss, hinter dem Berg sieht er ja das brennende Feuer. Er musste Gott so viel vertrauen mit dem Feuer und mit der Verfolgung durch die Midianiter und durch den König, der ihn ja versteckt. Und durch abgesehen von dem Körbchen, in dem er war, mit 3 Monate versteckbar. Das heißt, und dadurch entsteht erst die Größe des Mose. Und Elia wird ja der große neue Mose. Und er muss diese Härten ertragen. Und Gott sagt ihm, ich habe eine Witwe, eine fremde Frau, die er überhaupt nicht kennt, geboten, dich zu versorgen. Er kennt die Frau, der hat noch gar keinen Namen. Er sagt ja nicht, geh zu Frau Müller oder zu Frau von Müller. Irgendeine wilde, fremde Frau, und die soll er erst mal finden. Wie finde ich die überhaupt? Wie finde ich die? Das ist Gottvertrauen. Wenn Sie das notieren, das ist die Tiefe dieser Texte. Die Tiefe dieser Texte ist nicht einfach eine Spielerei am Rande, sondern du sollst dein Leben noch mehr in Gottes Hand legen. Denn wenn du das tust, kannst du das Volk reformieren. Eine Reformation des Volkes. Und was Elia macht, ist eine Reformation, Moriah. Die kann nur gelingen, wenn du selbst reformiert wirst. Auch Elia muss noch reformiert werden. Das heißt, noch mehr in das Gottvertrauen hineingeführt werden durch eine Schärfe von Kontrasterlebnissen. Einerseits Einsamkeit am Berg, dann voll ins Leben rein, damit er wirklich geläutert wird. Und Sarepta heißt Läuterung. Haben wir ja notiert, Helene. Er muss selbst geläutert werden. Nicht nur das Volk muss geläutert werden. Er selbst muss in sich noch etwas geläutert wissen. Denn der Midrasch sagt, natürlich hat jeder Prophet das Gefühl, ich kann das. Aber das reicht nicht. Es kommt nicht darauf an, dass du etwas kannst, sondern dass Gott durch dich etwas kann. Gott will durch dich etwas können, Georg Stoll. Und nicht du. Und diese Überheblichkeit oder diese Selbsteinschätzung eines Propheten muss immer wieder korrigiert werden. Denn ein Prophet, ein Navi, neigt dazu, auch sich zu überschätzen. Und es gibt im Leben von Elia immer wieder Momente, in denen er Gefahr läuft, sich zu überschätzen. Zum Beispiel, wer weiß, was eine seiner größten Überschätzungen war? Wer weiß, was eine der größten Selbstüberschätzungen im Leben des Elia war? Margit Reiche. Wer weiß das? Sie wissen es, wenn ich so sage, werden Sie sagen, shit, das hätte ich doch gewusst. Wer weiß das? Was ist eine seiner größten Selbstüberschätzungen? dass er 450 Baalspriester tötet. Dankeschön. Dass er 450 Baalspriester eigenhändig tötet am Bach Kidron, am Bach Kishon. Am Bach Kishon, am Berge, ist eine Selbstüberschätzung, die Gott nicht wollte. Steht alles in der Bibel. Danach, am Berge Karmel. 450, Frau von Gidana, 450 Priester tötet er mit eigener Hand oder mit eigenem Messer. Und das hat Gott ihm nicht aufgetragen, denn Gott will ja kein Massenmord. Das macht er, weil er einfach so wie ich hyperimpulsiv ist. Ich hoffe, ich werde nie 450 Menschen töten. Aber er tötet, natürlich war das Baalspriester, er hat ja einen guten Willen, aber er geht hin, schlachtet sie ab und geht nach Hause. Das hat Gott ihm nicht aufgetragen. Das ist eine Gefahr, die einem Propheten immer wieder innewohnt, über das Ziel hinauszuschießen. Nicht nur bei Elia. Und Gott macht ihm da keine Vorwürfe übrigens, aber es ist eine große Belastung in seinem Leben. Das macht ihn, darum will er sich ja nachher umbringen übrigens, in Anführungszeichen. Weil er einen Mord begangen hat. Das werde ich mit Ihnen noch herausarbeiten, warum er nicht mehr leben will. Weil wenn Sie 450 Menschen umgebracht haben, können Sie schlecht zur Tagesordnung übernehmen am Abend und am Abend badischen Reibekuchen essen. Wer kann das? Wenn Sie 450 Menschen getötet haben, und das steht in der Bibel, kann man schlecht zur Tagesordnung übergehen. Und das ist auch selbstverständlich. Ich erkläre den Tod, das machen wir noch heute Abend, dass er dann nicht mehr leben will. Weil wenn Sie so einen Massenmord begehen und wirklich das zulassen, was Sie da begangen haben, in der Erregung, in dieser wahnsinnigen Erregung, dann haben Sie zunächst mal keine Lust mehr zum Leben. Das ist, denke ich, völlig verständlich. Bitte.
Aber nur als ein Mensch, der, also der gläubig ist oder Gottes Taten will, die Massenmörder im Bullkampf, die haben ja danach, war denen ja egal. Das ist ja dieser Unterschied. Echt nur er kann das bereuen.
Richtig.
Er ist in der Lage zu erkennen, oh Gott, ich habe über das Gehen hinausgeschossen.
Genau.
Andere wiederum haben, was war mit Stalin? Ich glaube, dem hat es nicht gerade
fertig. Nein, das ist ein Mann wie Elia. Genauso, Gibala, das ist ein Mann vom Format Elia, der sagt, mir geht das nahe. Ich kann das nicht einfach zur Tagesordnung ablegen. Er macht sich da bewusst, das ist meine ganz persönliche Deutung, dass er ein Verbrechen begangen hat. Mose hat ja nur einen Ägypter getötet. Er macht ja 450 Menschen kaputt. Und das geht natürlich nicht zur Tagesordnung über. Und das ist für mich, das, genau wie du sagst, Giovanna, Ausdruck dafür, dass er wirklich ein Mensch ist mit einem Gewissen. Dass er spürt, er hat für Gott geeifert, das ist richtig. Und Gott würdigt ja auch sein Eifern. Aber es gibt auch sowas wie ein Übereifer, der eben gefährlich ist. Und dieser Übereifer hat eben bei ihm ein Nachdenken zur Folge, das Spuren hinterlässt. Das werden wir noch anschauen.
Ja. Das war die erste Reaktion, die er dann überhaupt überlegt.
Zurück zum Text, warum, was ist passiert in Sarepta? Wer hat noch was zu sagen, was in Sarepta passiert? Er kam zum Einlass der Stadt, eine Frau spaltet Holz, was haben sie herausgearbeitet? Und er rief zu ihr, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Warum sagt er ihr, hol mir doch oben auf Seite 3, bitte, Roswitha. Warum hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke? Wer hat dazu was herausgearbeitet, was passiert da? Warum sagt er, bring mir doch ein wenig Wasser? Wer hat eine Idee? Warum sagt er nicht gleich, bring mir ein wenig Brot? Wer hat Ideen entwickelt vorhin? Rita von Bühler. Sie ging es zu holen, er aber sprach zu ihr, hol mir doch ein bisschen Brot in deiner Hand. Warum erst Wasser, dann Brot? Versuchen Sie, die Feinheiten herauszuarbeiten. Givane.
Wenn ich erst mal testen, gucke ich, ob ich auch noch essen will. Aber erst mal vor...
Er will mal schauen, ob die Koscherregeln eingehalten werden. Ob die Koscherregeln eingehalten werden.
Das Ungefährlichere, das Sichere und dann mal gucken, ob ich auch esse, wie bei den Raben vielleicht einmal.
Richtig, noch Tiefgang.
Das ist ja Urquell des Lebens.
Dankeschön. Richtig.
Und dann könnte er sein, da ja im ganzen Land wirklich, weil der mal wissen, ob überhaupt Wasser da vorhanden ist.
Sehen. Was?
Ob sie überhaupt noch Wasser hat.
Richtig. Das gefällt mir sehr gut. Das ist einer deiner besten Beiträge. Genau. Das heißt, der Gedanke ist folgender. Ja.
Ja, weil er muss ja erstmal mit dieser Frau ins Gespräch kommen, um rauszufinden, ist das die Frau, die der Gott mir gesagt hat, ich soll hingehen, weil er keine Adresse und kein Namen hatte. Er war dann wie, aber er hat keinen Namen.
Aber warum erst Wasser? Das ist richtig. Warum erst Wasser, dann Brot?
Wasser ja, des Lebens. Das ist, was am schnellsten erstmal zur Hand ist. Dass du auch dein Leben erstmal erhältst, bevor du essen gehst, was eine lange Vorbereitung braucht, kannst du erstmal das Wasser auf den Geruch holen.
Ja.
Erstmal ins Gespräch gehen. Ja. Essen muss ja nach.
Richtig. Und noch ein der Punkt von Moriah, nämlich es war ja eine Zeit, ja, Sie?
Es war das Symbol des Lebens. Weil es nicht erst im Grunde, als kann ich wirklich in Gott gehen, dass ich da von Gott.
Ja. Richtig, auch völlig richtig, aber noch ein Punkt dazu.
Überall in der Bibel kommt doch, also in der Tora kommt doch der Brunnen vor, an dem man jemanden trifft oder an dem man um Wasser bittet.
Ja.
Das Wasser als Zeichen des Lebens hat eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, richtig. Und an dem Brunnen, den man stattfindet.
So ist es.
Und die spätere Frau von ihm, Zipora.
Richtig.
Jakob und Rachel.
Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore sind viele Dinge passiert, auch in der Bibel natürlich. Genau, wie Sie sagen. Am Brunnen passieren die großen Begegnungen. Wie Sie sagen, Jakob findet seine große Rachel am Brunnen. Am Brunnen passieren, und Wasser steht eben für den Brunnen, für den Begegnungsort. Bitte? Rebekka und Mose und Zipora, wie Sie eben sagen. Und noch etwas, einfach zusammenfassen. Moria hat etwas gesagt, es ist ja eine Zeit der Dürre. Und er kommt in diese wildfremde Stadt, mitten in der Metropole, Prostitution, Gewalt, Kult, grauenvoll. Und Mose und Elia sagt sich, bring mir ein wenig Wasser im Gefäß. Jetzt frage ich Sie mal so, welcher Mann, das hat nämlich eine Anknüpfung an ein biblisches Geschehen, es hat auch was mit Demut zu tun. Wie Deborah sagt, er weiß ja nicht, wo die Frau ist. Es steht ja nicht im Navi drin, dann weiß ich was, Weibersbrunner Straße 17 oder in Altenhau Nummer 54. Und er bedient sich eines Tricks. Und der Trick lautet folgendermaßen. Es gibt in der Bibel ebenfalls einen Mann, der eine Frau trifft und weiß, diese Frau ist für ihn eine wichtige Frau und der sie bittet, über das Wasser und über das Bringen von Wasser zum Ausdruck zu bringen, ob diese Frau sowas hat wie Menschlichkeit und Anstand. Eliezer, sag uns das.
Ja, der Diener, der Hauptdiener, ja fast schon der Erbe von Abraham.
Genau.
Auf der Suche nach Rivka.
Genau. Und Eliezer ist beauftragt, in Genesis 24, notieren Sie, in Genesis 24, zu Rebekka, zu Laban zu gehen und dort eine Frau zu finden für den künftigen Nachfolger des Mannes Abraham. Und dieser Mann, Eliezer, kommt an die Tore von Aram und weiß überhaupt nicht, wo die Frau ist. Abraham hat ihm aufgetragen, such mir eine Frau für meinen Sohn. Und Eliezer steht dort und weiß überhaupt nicht, wie soll er das anfangen. 1000 Frauen, alle springen dort rum, alle sind mit sich beschäftigt. Und er sagt vorher, lieber Gott, wenn du mir zeigst, dass die Frau, die ich um einen Gefallen bitte, um einen reinen Akt der Menschlichkeit, hier sind wir bei dem Thema sozialer Anstand. Es geht um den sozialen Anstand in einer Gesellschaft, in der die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Eliezer sagt, ich komme in eine heidnische Stadt im damaligen Assyrien und ich habe keine Ahnung, welche Frau menschlich ist. Wie weiß ich, welche Frau geeignet ist für Isaac? Weiß ich das bei diesen verfallenen Sitten? Und er sagt, wenn ich eine Frau bitte, um im Orient Wasser zu reichen, ist Ausdruck von Menschlichkeit. Er kommt von einer Reise, ist halb nackt, halb verdurstet und was ein Mensch, wie Sie sagen, am dringendsten braucht bei 50 Grad, ist erstmal Wasser, weil du vor dem Verdursten stehst. Und Eliezer sagt, lieber Gott, die Frau, die ich bitte, mir Wasser zu geben, und die sagt, ich gebe dir Wasser, und ich gebe sogar dein Kamelenwasser. Und Sie wissen ja, Rebekka tränkt alle Kamele Isaaks, Eliezers. Die ist die Frau, die geeignet ist für Isaak, weil sie eine Menschlichkeit zeigt für einen wildfremden Menschen. Eliezer ist ein wildfremder Mensch. Und so ist ja auch Elia ein wildfremder Mensch. Und Elia will diesen Test machen, einen Lackmustest. Und er sagt, ich frage mal eine Frau, die da rauskommt, von der er sieht, dass sie Holz hackt, sie muss hart arbeiten. Und er sagt ihr einfach, du hol mir ein bisschen Wasser. Das ist für ihn auch ein Test natürlich, nicht nur um seinen Durst zu stellen, sondern zu schauen, gibt es in dieser Stadt ein Funken Menschlichkeit? Denn alle wussten natürlich, dass er ein Fremder war. Müssen wir bedenken. Er kommt, er fällt sofort auf. Und Elia kommt dort an, alle sehen, genau, der ist nicht von uns, der ist nicht einer von uns. Das ist nicht einer von uns. Das sieht man ihm sofort an, der kommt aus dem Wald. Aber Elia will das auch. Elia hat ja den Nimbus, ich bleibe ein Fremder auf Erden. Er will das ja gerne. Die Einfachheit ist die Stärke von Elia. So, Elia klopft bei der Dame an. Die Dame macht auf und er sagt ihr, bring mir einen Schluck Wasser. Wie auch immer, wie groß dieser Schluck ist. Und das ist für ihn der Test. Wird die Frau ihn, den fremden Mann, wie bei Eliezer, menschlich behandeln? Oder wird sie sagen, was willst du da aus charmter Persönlichkeit, du Fremder? Schau zu, dass du weggehst. Schau zu, dass du rübergehst. Die Frau, ja, und die Frau sagt ihm, sie sprach so, und dann sagt er eben, sie aber rief, Moment, so ging, genau, sie ging es zu holen. Und das ist der Beweis für ihn, dass es in dieser Stadt Menschlichkeit gibt und vor allem, dass diese Frau die potenzielle Frau ist, von der Gott eben sprach. Er kennt ja ihre Navi-Adresse, nicht nix. Sie bringt ihm Wasser und er ist ein wildfremder Mann aus dem Wald, sozusagen. Und sie geht raus und brach ihn. Und vor allem Wasser deshalb, wie Sie gesagt haben, insbesondere Moriah, es ist eine Zeit der Dürre. Und jeder Tropfen Wasser ist kostbar. Wenn Sie bitte notieren. Jeder Tropfen Wasser ist kostbar. Irgendein Wildfremder. Und die Frau sagt, diesem Fremden gebe ich ein paar Tropfen Wasser. Und ich möchte, dass Sie sich bewusst machen, in einer Zeit der Trockenheit.
Und noch nie beim Kind.
und sie hat noch ein Kind zu versorgen. Und das ist das Lackmuspapier.
Dass sie überhaupt Wasser hat, ist schon ein Wunder.
Dass sie Wasser hat, ist ein Wunder.
Dass sie nicht ganz verdorben ist.
Und dass sie diesen Ungeheuer aus dem Wald, den sie überhaupt nicht kennt, das Wasser gibt, sie können ihm doch sagen, entschuldige, aber das Vipa-Tropfen, die behalte ich mal für mich. Vipa-Tropfen gebe ich dir nicht. Sorry, geh bitte nach Hause. Sie kennt ihn man doch überhaupt nicht. Was soll ich mit dem fremden Mann? Vielleicht will er mich ja nur vernaschen.
Die hat nicht den Enkeltrick-Kram von der Kreissparkasse erlebt, sonst
wäre die Tür zu. Genau. Und dann, pass auf, weiter notieren wir, Frau Rita, hol mir ein bisschen Brot in deiner Hand, so war er lieb, hat's und so weiter. Und dann packt sie aus und jetzt, pass auf, was sagt sie dann? So war er, dein Gott lebt. Warum sagt sie nicht mein Gott? Unser Gott. Achten Sie auf die Tiefe in Vers 12. Jetzt wird's immer spannender, Charlie. So war er, dein Gott lebt. Hat's mir ein Gebäck bei mir. Warum dein Gott? Warum nicht mein Gott? Oder unser Gott, Frau.
Ja, weil wir in einer Erscheinungsform sofort gesehen haben, dass er nicht einer aus, also hier sein kann, noch gar nicht im Waldgrund anhängen kann.
Wunderbar, brillant, volle Punktzahl.
Herr, das sind deine Bilder in Israel. Sag.
Ja, und was hat sie erkannt? Was hat sie erkannt?
Das ist Wahrheit in Gott Israel, aber sie haben ihn nicht.
Richtig, und wessen Gott zu wessen? Mutter kommt zur Sache. Nein, kurz, ich bin Rainer. Mutter kommt zur Sache. Das heißt, was bekennt sie, Thomas Ness? Was bekennt sie? Ganz knackig. Was bekennt sie?
Einerseits sagt sie, dieser Gott lebt. Und andererseits sagt sie, es ist nicht mein Gott.
Aber es ist dein Gott. Und wen würdigt sie? Richtig, wen würdigt sie? Den Gott Israels. Notieren Sie es. Aufschreiben. So wahr er dein Gott lebt. Das ist das erste Missionserlebnis, das er ja bekennen will. Bruder Freund, das ist ja schon seine Missionsarbeit, und zwar beim armen, geschlagenen Volk. Die Geschlagensten, Sie wissen ganz genau, für wen hat der Gott Israels ein Herz, Helene? Das steht für die Witwen und die Waisen, bitte. Aufschreiben, Leute, Sie kennen doch die Bibel, Rita von Bühler. Für wen hat der Gott Israels immer ein Herz? Für die Witwen, die Waisen und die Fremden in deinen Toren. Notieren, schriftlich. Verstehen Sie die Tiefe dieser Geschichte? Viele wissen gar nicht, was hier passiert. Die rätseln da rum wie und stochern in der Nacht. Er geht zu den geschlagenen Teilen des Volkes. Und Gott will genau da die Heilung haben. Die Witwen und die Waisen und die Fremden müssen geheilt werden. Die geschlagensten in dem Volk. Und diese Frau, aus dem Mund dieser Frau, kommt ein Bekenntnis für den Gott Israels. Und das ist der erste Erfolg seiner Missionierung, seiner Korrektur, diesen Götzen, dieses Götzendienstes in einer der Metropolen des damaligen Orients. Das haben wir notiert. Und da sagt sie, so war dein Gott lebt. Dein Gott, der Lebendige. Sie muss in ihm was sehen, was ihr bewusst gibt. Es gibt einen Gott, der durch diesen Menschen spricht. Was auch immer in ihm fasziniert hat. Bestimmt nicht der Bart, sondern die Augen. Sie schaut ihm in die Augen und sagt, dieser Bär, der da kommt, hat irgendetwas, was mich fasziniert. Das ist dein Gott. Das ist natürlich nicht ihr Gott. Aber sie spürt, dass dieser Gott sie fasziniert. Und den bekennt sie. Und pass auf, und jetzt sagt sie eben, ganz klar, was da ist. Ich hab nur ein bisschen Mehl, ich habe nur ein bisschen Öl und ich stoppel eben bei Holzreise, komme ich heim, jetzt packt sie aus ihre Not, mache ich es zurecht für meinen Sohn, dass wir essen und sterben. Was heißt, dass wir essen und sterben? Wer hat das verstanden? Wenn sie doch zu essen hat, muss sie doch nicht sterben. Warum? Was heißt, dass wir essen und sterben, Jakob?
Das ist das Letzte, was wir haben.
Wenn Sie bitte notieren, Wiebke. Das heißt, die Frau packt ihr Herz aus. Wie nennt man das, was zwischen der Frau und dem Mann passiert, Margit? Da entsteht Interaktion, nennt man das modern Deutsch, Bruderfreund. Die beiden kommen miteinander ins Gespräch und die Frau öffnet ihr Herz vor diesem wildfremden Bären. Die Frau öffnet ihr Herz und erkennt, und jetzt wird es immer tiefer, beziehungsweise immer höher, was wir miteinander erleben, damit sie die Schönheit der Bibel erleben, mache ich das. Er kommt an eine wildfremde Frau, die wahrscheinlich phönizisch war, irgendeine Götzendienerin. Die hat keine Ahnung von Gott. Aber er gibt ihr das Gefühl, du darfst dich aussprechen und mir vertrauen. Sonst müsst ihr diese lange Geschichte nicht erzählen. Er gibt dir das Gefühl, durch seine Ausstrahlung, die er durch das eine Jahr ja eben entwickelt in der Wüste, mir kannst du vertrauen. Und wenn du mir deine Not anvertraust, dass sie nicht einmal Gebäck hat, fränkisch gesprochen. Die hat nicht einmal Platz für ein Gebäck, geschweige denn ein Kuchen. Sie hat nichts im Kopf, im Topf. Da ist nur noch ein klein bisschen, im Kopf vielleicht, sie hat nur noch ein bisschen Mehl und ganz wenig Öl. Das heißt, er gibt dir das Gefühl, mir kannst du vertrauen, und wenn du mir wirklich mitteilst, Eri, wenn du mir wirklich mitteilst, was passiert, wirst du ein Wunder erleben, das dein Leben verändern wird. Merken Sie die Dynamik dieser Geschichte. Da ist eine Dynamik, die die Herzen aufreißt. Das ist nicht einfach so eine kleine Spielerei am Rande. Viele denken, das ist so ein billiger Smalltalk. Vergessen Sie es. Da haben Sie die Bibel nicht verstanden, wenn Sie das reduzieren zu einem kleinen Smalltalk. Sondern die Bibel sagt, die Frau, eine wildfremde Phönizierin, spürt, dass dieser Mann Gottes etwas ausstrahlt, was ihr das Gefühl gibt, endlich kann ich jemand vertrauen, dass wir in einer Zeit leben, die kaum auszuhalten ist. Die Not durch die Dürre, die ja Elia und noch dazu ist, sie weiß ja gar nicht, dass er der Mann ist, der das verursacht hat. Jetzt wird es immer aufregender. Spüren Sie die Erregung. Sie weiß ja gar nicht, dass vor ihr Wiebke der Mann steht, der dafür verantwortlich ist, dass sie kein Gebäck und kein Öl hat. Haben Sie verstanden, was ich eben gesagt habe? Bitte, was? Nein, er hat doch die Dürre über das Land ausgesprochen, Wiebke. Naja schon, aber er ist derjenige, der den Fluch oder den Bann ausgesprochen hat. Ja, aber er hat den Akt ausgesprochen. Er ist derjenige, durch dessen Wort dieser Fluch oder dieses...
Der Anlass, aber nicht der Grund.
Naja schon, es ist schon ein Grund, weil er im Namen Gottes das verkündet. Und derjenige, der das tut, ist dafür verantwortlich. Elia... Ja. Ja, aber für das richtig. Aber das, was... Schauen Sie doch jetzt mal die Tiefe an. Die vordergründige Ursache dafür, dass die Frau nicht zu fressen und zu saufen hat, ist der Fluch oder der Bann, den Elia ausgesprochen hat. Darum geht es mir im Moment. Wir sind auf einer anderen Ebene. Wir sind erstmal auf dieser vordergründigen Ebene, bitte. Auf dieser von nicht, wir sind auch nicht nur bei Ahab, das ist eine andere Geschichte. Den Götzendienst hat sie noch gar nicht durchschaut. Aber sie sagt Folgendes, sie spricht, merken Sie die Dynamik auf dieser einen Ebene. Vor ihr steht der Mann, bleiben wir bitte auf dieser Ebene, Wiebke. Vor ihr steht der Mann, dem sie ihren Hunger zu verschulden hat, weil er ausgesprochen hat. Dieser scharfe Mann hat doch gesagt, es wird Hunger geben. Und Gott hat das natürlich umgesetzt, weil die zusammenarbeiten. Aber er hat das doch in die Welt gebracht. Unabhängig von Ahab. Er hat im Kapitel 17 eingesagt, Ahab, du kriegst jetzt eine Dürre. Und zwar so massiv, dass du nichts mehr zu fressen hast. Und zwar nicht einmal ein Gebäck. Und vor ihr steht dieser Mann. Und sie muss etwas gespürt haben, dass sie diesen Mann, ohne ihn zu kennen, das ist ja das Spannende, dass sie herausarbeiten dürfen mit mir, der Mann, der das verantwortet hat und der Mann, der das eben auch korrigieren kann. Und das ist die Spannung dieser Geschichte. Wenn Sie das durchschauen, haben Sie verstanden, was in der Bibel passiert. Vor ihr steht der Mann, der ihr dieses Leid eingebrockt hat. Und ihr Sohn verreckt ja später, wahrscheinlich, weil er nichts zu fressen hat, mal salopp gesprochen. Das heißt, die Dynamik wird immer schärfer. Elia wird hineingebunden. Ich will es mal so ausdrücken. Elia wird in das Leid hineingebunden, das er durch seinen Spruch, durch seinen Urteilsspruch dem Volk zubereitet hat. Gott hat ihm durch seinen Mund natürlich gesagt, bring eine Dürre. Und er ist jetzt mit dem Menschen betroffen, der am härtesten darunter zu leiden hat. Eine Frau, die nicht mal einen Keks backen kann. Und diese Frau, ohne zu wissen, wer vor ihr steht, vertraut sich ihm an, in einem Gefühl von Hoffnung, dass er die Fähigkeit hat, ihr zu helfen. Und er wird genau der Mann sein, der ihr hilft. Und das ist die Dynamik, das ist die Spannung dieser Geschichte. Noch ist er inkognito, er wird sich aber immer mehr zeigen. Wilma, wer ist es nochmal?
Ja.
Wilma. Er wird sich immer mehr zeigen als der Mann, der wirklich ihr Leid anschauen und retten kann. Und jetzt passen Sie auf, Eliau sprach zu ihr, fürchte dich nimmer. Wer sagt normalerweise wem, fürchte dich nicht? Richtig. Merken Sie, dass Gott spricht? Dass Eliau auf einmal spürt, dass er von Gott eine Kompetenz bekommen hat, auf das Leid dieses Volkes zu achten und im Namen Gottes eine Linderung herbeizuführen, jetzt sage ich es mal ganz scharf, dessen Ausmaß er sich gar nicht bewusst war. Es gibt einen Midrasch, der sagt, dass Eliau in seiner Erregung am Anfang gar nicht wusste, welches Leid er über das Volk brachte mit diesem Zauberspruch, mit diesem Verkündigungsspruch. Und nun wird er hineingeführt in das wahre Hineinschauen des Leides, das das Volk erreichte. Und interessanterweise gerade in Sidon. Sidon, unser Retter. Weil das Volk ja auch leidet. Das Volk muss leiden. Aber Elia muss es wahrnehmen, welches Leid dem Volk wirklich, und zwar den ärmsten Schichten, widerfährt. Das heißt, um es noch schärfer zu sagen, Elia muss in die Barmherzigkeit Gottes hineingeführt werden. Wenn Sie das bitte notieren. Ja. Elia muss selbst noch etwas lernen, was ihm fehlt, nämlich jenseits seiner Härte und jenseits seiner Explosivität Barmherzigkeit an den Tag zu legen. Ist das angekommen, Elfi? Spüren Sie, was hier passiert? Elia muss neben seiner Härte und seines Eifers für Gott, und Elia ist einer der feurigsten Propheten Israels, der für Gott bereit ist, alles zu tun. Aber Elia muss auch noch lernen, dass es sowas gibt wie die Barmherzigkeit Gottes. Das fehlt ihm. Und darum wird er zu einer Witwe geschickt, die vor dem Tod steht und deren Sohn auch verreckt vor lauter Hunger, damit er sowas hat wie Barmherzigkeit. Und darum spricht er genau aus, fürchte dich nimmermehr. Das ist normalerweise ein Ausdruck, den Gott zuspricht. Und wenn Sie diese Ebene verstanden haben, haben Sie die Bibel verstanden. Elia muss an dem Punkt korrigiert werden. An dem Punkt, an dem es ihm noch gebricht. Und darum, komm, mach's nach deiner Rede, doch mache mir vorher noch einen Rundkuchen, Rundback, bring's mir raus für dich und deinen Sohn, mache nachher einen. Warum sagt er, jetzt möchte ich von wissen, mach mir erst etwas und dann dir und deinem Sohn. Was passiert hier weiter, Hissel?
Also ich denke, die Gastfreundschaft wurde ja sehr hoch angesehen.
Wunderbar. Weiter, noch mehr, mehr.
Ein weiterer Test, um die Menschlichkeit der Frau herauszustellen.
Brillant. Laut für die Janine, Givana, sag's laut.
Ein weiterer Test, um die Menschlichkeit der Frau herauszustellen.
Applaus für Jakob den Jüngsten. Jakob, du bist einfach, Sie wissen, was Rosenthal früher sagt, den Dalli Dalli. Das war Spitze. Jakob, brillant. Brillant, dieser 24-Jährige. 24 ist er. Und es ist, schreiben Sie bitte auf, bitte schriftlich festhalten, ein weiterer Test für die Menschlichkeit, Elfi, ein weiterer Test für die Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit.
Ja, vor allem, das reicht ja nur für einen, was noch da ist.
Richtig.
Das ist auch eine Glaubensherausforderung.
Genau, wunderbar.
Eine Grenzüberschreitung.
Wer begibt sich in die Abhängigkeit? Richtig, richtig, genau. Richtig, wunderbar. Elfi, richtig. Wunderbar. Er spendet Barmherzigkeit einer Frau, indem man sowas lernt wie fürchte dich nicht. Wenn Sie bitte aufschreiben, Elfi. Es reicht nicht nur für Gott zu brennen, Georg. Du musst auch sowas haben wie Milde und Barmherzigkeit. Und genau wie du sagst, er spricht ein Terminus aus Altiri. Altiri, ihr Lieben, das ist ein typischer Ausdruck, den Gott seinen Menschen immer wieder sagt. Fürchte, dieser Ausdruck von Zärtlichkeit. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Und das einer fremden Frau, einer heidnischen Frau. Man
kann sich auch mit der Not identifizieren.
So ist es.
Und weiter gar nicht wie
es ist. Genau. Es ist ein Akt, wie Elfi sagt, gegenseitiger Barmherzigkeit. Er schenkt ihr Barmherzigkeit, indem er dieser Frau sagt, du, vertrau mir, es wird was passieren. Er kennt sie ja auch nicht. Er weiß ja selbst noch nicht 100%, ob es die Frau ist. Er spürt nur, es könnte die sein. Und sie kennt ihn null. Und sagt ihm, weißt du was, ich bringe dir Brot, ich bringe dir das, ich vertraue dir an. Und jetzt noch die Frage, warum will er es essen, wie sie, noch ganz kurz, warum für dich und deinen Sohn, mach nachher. Warum will er es für sich was haben? Jakob, nochmal.
Ein weiterer Test.
Test der Menschlichkeit, genau. Und jetzt noch ein Punkt, der mir fehlt. Er will was?
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen wichtig, da hätte man auch noch zu tun, da muss er überlegen.
Ja, richtig. Genau, und Elia weiß, dass er eines ein Wunder vollziehen wird. Elia, wenn Sie notieren, wird immer mehr zu einem Wunderpropheten. Stichwort Jesu Wunderheilung, wenn Sie das bitte notieren. Viele Menschen denken, Jesus war der einzige Wunderheiler in der Bibel. Viele Christen täuschen sich, wenn sie so denken. Denn Elia ist auch ein Wunderrabbi, in Anführungszeichen. Und Elisha noch mehr. Elia soll übrigens wissen, wie viele Wunder zelebriert haben? 8. Schreiben Sie auch, in der Bibel sind 8 Wunder von Elia und 16 Wunder von Elisha, nur gerade mal am Rande, apropos die Wunderheilung in Jesu. Das mache ich in meinem Seminar, Wunderheilung in Jesu. Elia hat 8 Wunder zelebriert. Jesu hat etwa, was habe ich da neulich gelesen, auch zwischen 7 und 8 große öffentliche Wunder zelebriert, die großen Wunderheilungen Jesu. Elisha hat 16. Wissen Sie, woher man weiß, dass Elisha 16 genau doppelt so viel hat wie Elia? Erstens kann man die Wunder zählen. Wer weiß, aus welchem Kontext man weiß, dass Elisha, sein Nachfolger, genau doppelt so viel hatte. Weil Elisha beim Himmelfahrt ja sagt, gib mir doch doppelt so viel von deinem Geist. Als Elia in den Himmel steigt, sagt ihm ja, Elisha, gib mir doch doppelt so viel von deinem Geist. Und daraus leiten die Rabbiner ab, dass er eben doppelt so viel Wunder praktizierte. Und man kann sie wirklich nachlesen. Wenn er will, kann ich Ihnen die Liste schicken per Internet. Es sind genau 16 Wunder dokumentiert. 16 Wunder. So viel hat Jesus im Neuen Testament nicht zelebriert. Die großen öffentlichen Wunder, meine ich. 16 Wunder. Kann ich die Liste schicken, ich Ihnen per Internet? 16 Wunder hat Elisha genauestens dokumentiert in einer rabbinischen Auslegung. Und Elia 8 Wunder. Das erste große ist eben die Vermehrung des Brotes und des Öls. Das ist ein echtes Wunder. Das sage ich immer in meinen Seminaren, damit Sie wissen, auch die Wunderheilungen Jesu, die großen öffentlichen Wunderheilungen, sie haben auch jüdischen Vorsprung. Kurzum, er ahnt, dass er ein Wunder zelebrieren wird. Und jetzt passen Sie auf, darum sagt er der Frau, genau wie unser Jakob sagt, ich möchte, dass du über deine Menschlichkeit, die du an den Tag gelegt hast, in den Verdienst kommst, ein Wunder zu erleben. Das ist die Größe. Und es hat natürlich auch was zu tun mit Gottvertrauen. Denn natürlich kann die Frau sagen, ich habe ja nicht dabei für mich was zu essen, da soll ich für dich was zu essen machen. Sie sagt ja, pass auf, sie sagt ihm ja selbst, wir haben so wenig, wenn ich und mein Sohn essen, dann sterben wir. Das heißt, wenn wir das für uns machen, sterben wir. Wenn ich noch mit dir das Brot teilen muss, dann sterbe ich doch sofort. Und das hat was zu tun mit Gottvertrauen. Er will ihr Gottvertrauen kitzeln, locken, entwickeln, damit sie selbst eben merkt, vor ihr steht ein Mann, der ihr all diese Zores eingebrockt hat, all diese Schlamassel, aber dennoch in der Lage ist, durch ihr Gottvertrauen, wie auch immer das ausgeprägt ist, zu einer Veränderung herbeizuführen. Und darum sagt er gegen ihren gesunden Menschenverstand, weil Gottvertrauen oft nie was zu tun hat mit Vertrauen, nicht mit gesundem Menschenverstand, gib mir erst ein Stück von diesem kleinen Brot, das du backen kannst, in so einem Mini-Fladen. Und dann isst du mit deinem Sohn. Natürlich könnte die Frau sagen, nach gesundem Menschenverstand, ja, bist du denn völlig verrückt? Der Punkt ist ja, ich bin völlig verrückt. Ich bin verrückt nach Gott. Ich nenne mich auch einen Verrückten. Wer an Gott glaubt, ist verrückt. Ich bin verrückt. Und Thomas Ness ist auch verrückt. Im tieferen Sinn des Wortes. Wenn du an Gott glaubst, bist du verrückt. Da glaubst du nicht nur an deinen gesunden Menschenverstand, sondern an Gott. Und das will er bei der Frau provozieren. Und genau das passiert. Denn so hat er gesprochen. Jetzt passt es auf. Jetzt kommt Nummer 14. Ah, Pause. Pause. Stimmt, Sie haben recht. Da, gut. Was? Okay, Pause. Pause. Wie lange? Was? Viertelstunde.